Ja, moin auch von meiner Seite. Ich freue mich total, heute hier zu sein bei euch. Ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal hier war und ich genieße das immer bei euch. Und ich freue mich auch voll, dass so viele gekommen sind heute, dass ich in so viele nette Gesichter gucken kann. Ja, und ich möchte euch heute tatsächlich ein bisschen Theologie und Exegese zumuten. Der Text, den wir gerade gehört haben, ist, wie ich finde, ein ganz, ganz spannender Text und da gibt es auch wahnsinnig viel zu sagen. Ich kann jetzt heute in diesem, ja, heute Abend gar nicht alle Aspekte rausgreifen. Ich konzentriere mich also auf ein bestimmtes Thema, das mich auch schon zu Studienzeiten ganz viel bewegt hat. Wie bist du eigentlich Christ geworden? Vielleicht würdest du von deinen Eltern erzählen, die dich als Baby haben taufen lassen. Vielleicht haben sie dir Geschichten aus der Bibel erzählt oder du bist in den Kindergottesdienst gegangen. Vielleicht haben sie mit dir abends am Bett gebetet. Vielleicht hast du ja auch deine Konfirmation ganz ernst genommen und mit vollem Ernst Ja gesagt. Vielleicht aber auch nicht. Und du hast erst im Laufe deines Erwachsenenlebens wieder langsam Zugang zum Glauben gefunden. Oder du hast ihn auch gar nicht wiedergefunden. In unserem landeskirchlichen Kontext ist es für viele gar nicht leicht, den genauen Punkt zu benennen, wann sie Christ geworden sind. Als Christen würden sich ja viele bezeichnen, mal mehr oder mal weniger intensiv. Aber unsere westliche Kultur ist ja schon noch vom sogenannten christlich-jüdischen Abendland geprägt. Christen nennen sich ja auch einige, die die christlichen Werte gut finden, obwohl sie mit Jesus Christus jetzt nicht so viel anfangen können. Plötzliche Konversionen vom Agnostiker oder Atheisten zum Christen, das finden wir in unserer Landeskirche nicht so häufig. Theoretisch gibt es die Erwachsenentaufe auch bei uns, tatsächlich eben für solche Fälle, wo ein säkular Aufgewachsener später im Leben die Wende zum Glauben erlebt. Aber es ist bei uns nicht die Regel. Und in dieser Hinsicht unterscheidet sich unser heutiger Kontext fundamental von dem Kontext, von dem die Apostelgeschichte erzählt. Ja, eigentlich handelt das ganze Neue Testament überwiegend von der ersten Generation Christen. Menschen, die einen Punkt oder ein Ereignis benennen können, wo sie von der Botschaft vom Reich Gottes und vom Erlöser Jesus Christus so ergriffen wurden, dass sie eine innere Umwandlung erlebt haben. Sozusagen ein Vorher und ein Nachher. Die Apostelgeschichte fasst dies an vielen Stellen mit der Formulierung zusammen: Sie kamen zum Glauben an das Evangelium von Jesus Christus und ließen sich taufen und wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Zack, bumm, fertig, Konversion abgeschlossen. Bei Lukas begegnen uns immer diese drei Elemente beim Christwerden: Zum Glauben an Jesus kommen, im Wasser getauft werden und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ohne diese drei Elemente ist der Christwerdungsprozess, also der Konversionsprozess, nicht abgeschlossen. Bei uns Lutheranern sagen wir eigentlich auch, Glaube und Taufe gehören inhaltlich zusammen, auch wenn dazwischen ein zeitlicher Abstand liegen kann. Wir praktizieren zwar die Säuglingstaufe, aber wir erbitten und erhoffen bei der Taufe für den Säugling, dass Gott in ihm den Glauben entzünden und bewirken wird. Paten, Eltern und Kirchengemeinde sollen das Kind, zumindest der Theorie nach, in der Katechese zu einem selbstständigen Glauben ermutigen. Und in der Konfirmation sagt der Herangewachsene schließlich Ja zu seiner Taufe, Ja zum Glauben. Und fertig, wir haben einen Christen mit Glaube und Taufe. Aber was ist denn jetzt mit dem dritten Punkt, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Und da sind wir jetzt an einem ganz interessanten Knackpunkt angekommen. Und der wird auch in unserem Bibeltext heute behandelt. Und dieser Text heute ist für lutherische Theologen äußerst herausfordernd. Um nicht zu sagen, es ist unser größter Schwachpunkt, unsere größte Achillesferse und der stärkste Punkt für Theologen der Pfingstbewegung. Zur Beruhigung kann ich schon mal eines vorwegschicken. Lukas legt andere Schwerpunkte als zum Beispiel Paulus. Paulus und Lukas haben mitunter ein paar Unterschiede, auch im Hinblick auf die Rede vom Heiligen Geist. Und diese zeigen sich dann auch in verschiedenen Konfessionen. Und die Theologie des Paulus hatte bei uns in der lutherischen Kirche immer schon einen größeren Einfluss. Umso wichtiger, dass wir uns heute mal von Lukas ein bisschen irritieren lassen. Ich lese noch einmal die Verse 14 bis 17. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Bei diesem Abschnitt handelt es sich um die erste Begebenheit in der Apostelgeschichte, von der erzählt wird, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ein zusätzliches, ja ein nachträgliches Ereignis war. Die Samaritaner waren ja bereits zum Glauben gekommen und hatten sich taufen lassen. Aber der dritte Aspekt, der Heilige Geist, der fehlte. Jetzt kann man fragen, waren sie also keine echten Christen? Waren sie unvollständige Christen? Und was genau ist mit der offensichtlich äußerlich sichtbaren Erfüllung mit dem Heiligen Geist eigentlich genau gemeint? Bewirkt der Heilige Geist nicht eigentlich, dass jemand überhaupt zum Glauben kommt? Wirkt der Heilige Geist nicht auch in der Wassertaufe? Bekenntnistreue Lutheraner glauben eigentlich genau das. Der Geist wirkt in der Wassertaufe und er bewirkt die Entwicklung und Stärkung des Glaubens, durch den wir erlöst werden und unsere Sünden vergeben werden. In der Fachsprache heißt das, der Heilige Geist wirkt soteriologisch, also erlösend, rettend. Er sorgt dafür, dass das, was Jesus vor 2000 Jahren für uns getan hat, sich auch heute in jedem Einzelnen von uns neu ereignen kann. Es ist diese geheimnisvolle Kraft Gottes, durch die Jesus auch heute unsichtbar bei uns ist. Wassertaufe und Geisttaufe, das ist für die meisten lutherischen Theologen dasselbe. Die meisten gläubigen Lutheraner würden sagen, sie spüren den Heiligen Geist in dem Sinne, dass sie sich im Glauben und im Gottvertrauen getragen fühlen. Und dann und wann Gottes Liebe auch spüren. Oder sie spüren den Heiligen Geist in der Liebe zu anderen Menschen. Wir halten es oft mit Paulus, der im 1. Korinther 12 schreibt, keiner kann bekennen, Jesus ist Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Also sprich, jeder, der an Jesus als seinen Herrn und Erlöser glaubt, hat automatisch den Heiligen Geist, sonst könnte er nämlich gar nicht glauben. Das heißt aber in der Praxis auch, dass man uns Lutheranern nicht unbedingt sofort die Geisterfüllung ansieht. Es ist für uns ja eher was Stilles, Innerliches. Die meisten Lutheraner in Deutschland sind keine Charismatiker. Eine zweite, nachträgliche Geisterfüllung, die sich in Zungenreden, Prophetie, spontanem Lobpreis, Zeichen und Wundern und möglicherweise sogar in ekstatischer Verzückung äußert, damit haben Lutheraner aus verschiedenen historischen Gründen ganz große Berührungsängste. Genau davon erzählt aber Lukas in der Apostelgeschichte. Für Lukas ist der Heilige Geist nicht nur die Kraft, die den Glauben entstehen lässt und stärkt, Für Lukas ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ein dynamisches, kraftvolles, mächtiges Ereignis, das den ganzen Körper mit einbezieht. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist befähigt zum Dienst in der Nachfolge, er gibt die Kraft und die Worte vom Glauben weiterzuerzählen, er leitet und führt, ja, er schreibt eigentlich die ganze Geschichte der Jesusbewegung weiter. Der Geist wirkt so eindeutig und so konkret und klar, selbst in den alltäglichsten Erlebnissen der ersten Christen. Und ja, so dass sich diese kleine Jesusbewegung von anfänglich 12 Personen plus Anhang innerhalb von vielleicht 40 Jahren im gesamten Römischen Reich exponentiell ausbreitet. Der Heilige Geist leitete also auch Philippus bei den Samaritanern. Eine halb jüdisch, halb pagane Religionsgruppe im Norden Israels, die eine große Offenheit für okkulte, esoterische und gnostische Magier hatte. Die gesetzestreuen Juden in Judäa rümpften üblicherweise die Nase über die Samaritaner. Philippus verkündigt das Evangelium von Jesus Christus und das Anbrechen des Reiches Gottes. Die Verkündigung wird begleitet und bestätigt durch Heilungen, dem Austreiben von bösen Geistern und Verbreitung von großer Freude, wie es in Vers 8 heißt. Genauso hatte Jesus es ja auch vorhergesagt, nämlich dass seine Jünger die gleichen Wunder oder sogar größere Wunder tun werden als er, und zwar durch den Heiligen Geist. Und es zeigt sich, dass das vollmächtige Wirken des Philippus stärker ist als die Zauberei des Simon, der zuvor in der Bevölkerung als Träger göttlicher Kraft verehrt wurde. Die Samaritaner beginnen an Jesus zu glauben und empfangen die Taufe. Und sogar Simon kommt zum Glauben, lässt sich taufen und er saugt die Botschaft des Philippus förmlich in sich auf. Auch wenn es nicht explizit gesagt wird, hier ist der Heilige Geist am Werk. Er schreibt die Geschichte. Denn die Verkündigung in Samaria ist der erste Schritt heraus aus dem rein jüdischen Kontext über die Grenzen hinaus. Die Apostel sollten mit eigenen Augen sehen, das Evangelium ist für alle Menschen und wirkt bei allen Menschen, nicht nur innerhalb des Judentums. Und so werden sie neugierig. Petrus und Johannes reisen an, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und dann die rätselhafte Entdeckung. Obwohl die Samaritaner durch Glaube und Taufe Christen geworden sind, sind sie nicht mit dem Geist erfüllt. Etwas fehlt. Offensichtlich kann sich Lukas gar nichts anderes vorstellen, als dass die Geisterfüllung durch äußere Zeichen wie Zungenreden sichtbar wird. Aber so sehen wir es an Simon, dem Magier. Es scheint auch an einer Art inneren Erneuerung zu fehlen. Dein Herz ist nicht gerade vor Gott, so kann man wörtlich übersetzen. Der Zauberer Simon will immer noch ein Großer sein, Gottes Geist verfügbar machen für sein eigenes Ego. Es soll ein Geschäft werden. Seine Konversion war entweder nicht vollständig oder er ist, weil er nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt war, allzu schnell zurückgefallen in Altdenkmuster. Ein Christsein ohne Heiligen Geist macht anfällig und verführbar und bleibt im Alten stecken. Wie es mit Simon weitergeht, lässt Lukas hier offen. Die anderen Samaritaner hingegen haben den Heiligen Geist durch Handauflegung der Apostel empfangen. Erst dann war der Christwerdungsprozess vollständig. Nicht nur bei Lukas, sondern im ganzen Neuen Testament und weit in die ersten Jahrhunderte hinein kannte man nur ein charismatisches Christentum, in dem Zungenrede und Prophetie und Heilung ihren Platz hatten. Erst mit der konstantinischen Wende, in der das Christentum zur Staatsreligion im Römischen Reich wird, verliert sich der charismatische Charakter und erhält sich teilweise in den neu entstehenden Klöstern und bei den Mystikern. Wie gehen nun also lutherische Ausleger mit dieser Begebenheit in der Apostelgeschichte 8 um und vor allen Dingen mit dieser nachträglichen Geisterfüllung, die ja eigentlich gar nicht so zu unserer Theologie passt? Da gibt es 3, 4 große Argumente. Nämlich wird zunächst gesagt, die abergläubischen Samaritaner hatten eigentlich gar kein tiefes Unterscheidungsvermögen zwischen Simon dem Magier und Philippus. Beide Wundertäter wurden oberflächlich bewundert. Der Herdeninstinkt oder ja, die Massenbewegung führte sie dann zu Philippus. Das zweite Argument ist dann auch eben, der Glaube der Samaritaner galt viel mehr Philippus als Jesus. Also es handelte sich nur um intellektuelle Zustimmung zu dem, was Philippus sagt und wer Philippus ist und zu dem, was er an Zeichen und Wundern vollwirkt, aber es ging ihnen eigentlich im Kern gar nicht um Jesus Christus und das Reich Gottes. Und das dritte Argument ist, im Neuen Testament sei der Empfang des Geistes der Beweis, dass jemand wirklich Christ ist. Lukas Ziel sei es gewesen, den Unterschied zwischen echten und falschen Christsein aufzuzeigen. Und dann eben auch daraus das Fazit, die Samaritaner waren eigentlich zuvor gar keine echten Christen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie den Geist empfangen haben. Gegen diese Argumente gibt es viel Widerspruch von Theologen aus der Pfingstbewegung. Und ich muss zugeben, dass ich die auch relativ überzeugend finde. Zunächst gibt uns der Bibeltext nämlich gar keinen Anlass, die Ernsthaftigkeit des Glaubens der Samaritaner zu beurteilen. Es gibt keine Messlatte, keine Mindesthöhe, die beurteilen machen könnte, ab wann der Glaube gut und rein genug sei, um sich taufen zu lassen. Selbst ein anfänglich oberflächlicher Glaube, der so klein ist wie ein Senfkorn, reicht nach Jesu Botschaft aus, um Veränderung zu bewirken. Der Text erzählt uns, dass die Samaritaner dem Philippus mit großer Aufmerksamkeit zuhörten und zu glauben begannen. Damit wurden sie eigentlich nach allgemeiner neutestamentlicher Theologie zu Christen. Dass der Glaube Philippus galt und nicht Jesus, geht ebenfalls aus dem Text nicht hervor. Vielmehr glaubten sie Philippus, der die Botschaft vom Reich Gottes verkündete und über Person und Werk von Jesus Christus sprach, so steht es in dem Bibeltext. Sie stimmten also nicht nur intellektuell einfach zu, sondern sie waren sogar bereit für ein öffentliches Zeichen, dass sie zur Gemeinde Jesu Christi dazugehören wollen, nämlich durch die Taufe. Das Fazit der Pfingsttheologen lautet also, Lukas zeigt, es ist möglich, dass jemand ein getaufter Gläubiger sein kann und trotzdem nicht den Geist empfängt. Ja, heißt das denn jetzt, dass es nach Lukas ein Zwei-Klassen-Christentum gibt? Das ist der größte Albtraum für uns Lutheraner. Ich glaube, wir sollten diese Episode nicht zu einer eisernen Regel erheben. So hätte Lukas sich sicher nicht verstanden wissen wollen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir nicht zu der ersten Generation Christen gehören, sondern wir 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns haben. Unser Kontext ist ein anderer als damals. Es ist zwar wichtig festzuhalten, dass nach dem gesamten neutestamentlichen Zeugnis zum Christwerden alles drei gehört, der Glaube, die Taufe und die Erfüllung mit dem Geist. Aber in welcher Form und in welcher Reihenfolge das geschieht, darüber gibt es im Neuen Testament sehr unterschiedliche Texte. In der Apostelgeschichte selber, bei Lukas, gibt es ein Sammelsurium an unterschiedlichen Erfahrungen. Manchmal Taufe zuerst, dann Glaube, dann Geisterfüllung. Manchmal Geisterfüllung und Glaube zuerst, dann Taufe. Manchmal Glaube und Taufe zuerst, dann Geisterfüllung, wie bei unserer Episode heute. Und manchmal alles zusammen in einem. Das sind viele unterschiedliche Erfahrungen, die Lukas in der Apostelgeschichte beschreibt. Und dann ist da immer noch Paulus, der zu Besonnenheit mahnt, zum Beispiel in Epheser 4. Dort schreibt er, mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch ging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater von uns allen, der über uns alle regiert, durch alle wirkt und in allem lebt. Und in 1. Korinther 12 schreibt Paulus, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Was heißt das nun für uns? Ich glaube, man muss die verschiedenen Erfahrungen, wie sie im Neuen Testament beschrieben wurden und wie wir sie auch an uns erleben, nebeneinander stehen lassen. Einige von uns erleben es so, wie Paulus es versteht. Weil wir an Jesus Christus, an unseren Herrn glauben, können wir uns bereits sicher sein, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und vielleicht erleben wir ihn eher als stillen Begleiter und als Kraft der Liebe in uns und weniger als spektakuläre Kraft. Wie der Geist sich dann konkret auswirkt im Leben, das kann ganz unterschiedlich sein und das ist auch in Ordnung so. Andere wiederum erleben es so, wie Lukas es beschrieben hat. Sie waren vielleicht schon lange getauft und christlich erzogen, aber es fehlte das gewisse Etwas, das Feuer. Und an irgendeinem Punkt im Leben erfahren sie plötzlich in außergewöhnlicher Weise die Kraft des Heiligen Geistes, die auf einmal in ihr Leben tritt. Und sie erleben das als ein nachträgliches zweites Erlebnis. Auch diese Erfahrungen gibt es und wir sollten uns mit jedem freuen, der das so erlebt hat. Aber vielleicht hat die Samaria-Geschichte auch die Chance, uns Lutheraner zu korrigieren, wo wir zu wenig vom Heiligen Geist und seinen dynamischen Wirkungsweisen sprechen, zu wenig erwarten, wo wir vielleicht dem Heiligen Geist zu wenig Raum in uns geben, im täglichen Leben, wo wir uns neu aufrütteln lassen sollten, dass unser Herz gerade wird vor Gott, wann immer sich alte, schädliche Denkweisen eingeschlichen haben und wir uns damit zufrieden gegeben haben. Vielleicht möchte der Text uns heute auch ermutigen, uns neu auszustrecken nach dem Heiligen Geist und ihn einmal auf eine für uns andere Art und Weise zu erleben. Wenn das auf dich zutrifft, dann nimm doch dieses Thema gerne in dein Gebet mit auf und nimm dir Zeit, mit Gott genau darüber zu sprechen. Und ich bin mir ganz sicher, dass er dir zeigen wird, was genau für dich dran ist. Amen.